das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In diesem Berliner Fernsehstudio geht es gleich zur Sache. Olaf Scholz und Friedrich Merz treten zum TV-Duell an. 90 Minuten lang haben die Kanzlerkandidaten von SPD und Union Zeit, die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Themen durften unter anderem die Migrationspolitik und die wirtschaftliche Lage sein. Zwei Wochen vor der Wahl wird genau hingeschaut, wie sich die beiden präsentieren.
Die Scheinwerfer schon gerichtet für das große TV-Duell. 90 Minuten Schlagabtausch, Scholz gegen Merz, live vor einem Millionenpublikum.
Dieses Duell ist bestimmt besonders, weil es das erste Aufeinandertreffen ist der beiden, die sich sonst im Bundestag eben gegenüberstehen und sehr scharfe Rededuelle in den letzten Jahren schon geführt haben. Aber vor allem letzte Woche haben wir alle gemerkt, dass da wirklich noch mal Druck drin war.
Im ARD-Bericht aus Berlin geht es zuvor schon um die kleinen Parteien, die um den Einzug in den Bundestag bangen müssen. Die Linke, zuletzt schon tot geglaubt, könnte den Wiedereinzug schaffen. Die Partei setzt vor allem auf soziale Themen.
Wir waren an über 300.000 Haustüren, wir haben mit den Menschen gesprochen, wir haben zugehört und wir helfen jetzt schon konkret im Alltag. Wir bieten Sozialberatung an, wir haben einen Mietwucherrechner, einen Heizkostenrechner. Also wir sind jetzt schon da und machen den Alltag bezahlbar für die Menschen.
Auch für das BSW geht es um alles. Im Fokus der Partei das Thema Frieden.
Wir wollen, dass die Bundesrepublik eine Außenpolitik macht, die sich wieder an der Tradition der Entspannungspolitik orientiert. Das heißt, wir werden nicht in eine Koalition gehen, das ist ja völlig klar, die diese Kriegspolitik und auch dieses wahnwitzige Wettrüsten weitertreibt.
Für die Mehrheitsbildung im Bundestag könnten die kleinen Parteien große Bedeutung haben. Schaffen es FDP, Linke und BSW rein, wird die Regierungsbildung kompliziert. Wohl auch deshalb werden Scholz und Merz ringen, um jede Stimme für sich.
Das ist Hochrisikofernsehen. Da kann ein Moment reichen, wo man was Unglückliches, was Falsches sagt, was der Gegner in der Situation nutzt, aber was dann auch im Nachgang einfach die Debatte, die Nachberichterstattung prägt.
Vor allem für unentschlossene Wähler könnte das Duell eine große Rolle spielen.
Markus Preis ist vor dem Studio in Berlin-Adlershof. Heute in zwei Wochen wird gewählt. Welche Auswirkungen wird das Duell auf den Wahlkampf-Endspurt haben?
Ja, ich denke, Olaf Scholz ist heute Abend hier richtig unter Zugzwang. Trotz aller Beschwörungen seiner Comeback-Qualitäten, seiner Aufholjagd bei der letzten Bundestagswahl, bewegt sich seine SPD diesmal nämlich nicht nach oben. Deshalb will der Kanzler unbedingt vor einem Millionenpublikum noch mal einen Akzent setzen. Für Friedrich Merz hingegen kommt in erster Linie darauf an, heute keinen Fehler zu machen, seinen Vorsprung nicht zu gefährden. Scholz und Merz haben sich ja in den letzten Wochen häufiger Wortgefechte im Bundestag geliefert, aber eben immer nur eine Rede der eine, dann eine Rede der andere und das war's. Heute Abend müssen sie aufeinander reagieren, diskutieren, mit Argumenten auch zwei, dreimal nachlegen können. Und das dürfte spannend werden. Hat das Auswirkungen auf die Wähler? Wahlforscher sagen ja, zum einen, weil es noch viele unentschlossene Wähler gibt. Und heute werden Millionen zuschauen und sie werden das gleichzeitig tun. Und das ist der Unterschied zu all den Podcasts und Social-Media-Posts und Einzelinterviews, von denen es in diesem Wahlkampf so viele gibt wie noch nie zuvor.
Danke, Markus Preis in Berlin. Das TV-Duell zwischen Scholz und Merz sehen Sie gleich im Anschluss an diese Sendung hier im Ersten. Dazu gibt es außerdem unser interaktives Format Tagesschau Together, jetzt online unter twitch.tv/ARD. Dabei können Sie sich im Livestream beteiligen. Nach dem TV-Duell stellen sich dort auch Merz und Scholz direkt Ihren Fragen. Im Endspurt vor der Wahl kämpft die FDP um ihren Wiedereinzug in den Bundestag. In Umfragen lag sie zuletzt unter den erforderlichen 5%. Bei einem Sonderparteitag in Potsdam rief FDP-Chef Lindner heute dazu auf die Stärke der eigenen Partei zu vertrauen. Einer Regierung gemeinsam mit den Grünen erteilte er eine klare Absage. Als Ziel nennt die Partei eine Koalition mit der Union.
FDP-Chef Lindner muss die Reihen für den Endspurt schließen. Das große Ziel soll die Liberalen zusammenschweißen. Regieren wollen sie. Angesichts von 4% in Umfragen räumt Lindner ein, sie stünden auf der Kippe. Um Leihstimmen der Union werbe die FDP aber nicht. Sie setzt auf eigene Stärke für ein Bündnis mit der Union und nicht mit den Grünen.
Nach der nächsten Bundestagswahl werden die Freien Demokraten keine Regierung gemeinsam mit den Grünen bilden. Wachstum oder Stagnation? Die entscheidende Frage ist Freiheit oder Staat? Die entscheidende Frage ist Lindner oder Habeck im Kabinett? Das ist die entscheidende Frage dieses Wahlkampfs.
Breite Zustimmung der Partei, auch für den Wahlaufruf mit liberalen Kernpunkten. Mehr Netto vom Brutto für die Steuerzahler, Soli streichen und Unternehmen entlasten. Wirtschaft zuerst, heißt es hier.
Deutschland will eine Wirtschaftswende. Wir brauchen mehr Aufstiegschancen für die Menschen. Das geht nur mit der FDP und deswegen werden wir im nächsten Deutschen Bundestag vertreten sein.
In der Migration will die FDP mehr Konsequenz. Bei der Abstimmung über die Asylgesetzgebung mit der AfD im Bundestag folgten etliche Liberale Lindner nicht. Von einem Riss in der Partei wollen Abweichler aber nicht reden.
Die FDP ist sich völlig einig. Wir wollen die Migrationswende und wir brauchen dafür eine Mehrheit aus dem Spektrum der demokratischen Mitte heraus, damit sich wirklich umfassend etwas bewegt. Und jetzt kämpfen wir dafür, dass es nach der Bundestagswahl dafür eine Mehrheit gibt.
Geschlossenheit soll das Signal sein. Auf dem Parteitag hat Christian Lindner seine Liberalen hinter sich. Die FDP positioniert sich klar in der Koalitionsfrage und verspricht eine Kurswende bei Wirtschaft und Migration. Doch nun müssen die Liberalen ausreichend Wähler überzeugen, damit sie über die 5%-Hürde kommen. 2 Wochen bleiben ihr. Für die FDP geht es um das politische Überleben.
Bei Husum an der Nordsee werden Soldaten am Flugabwehrsystem Patriot ausgebildet, auch Kräfte aus der Ukraine. Über diesem Luftwaffenstützpunkt wurden im Januar mehrfach Drohnen entdeckt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, wird wegen möglicher Spionage ermittelt. Es habe sich um professionelle Drohnen gehandelt, bei denen die Abwehrmaßnahmen der Bundeswehr versagt hätten. Das Ausbildungszentrum liegt in Schleswig-Holstein im Ort Schwesing mit knapp 1000 Einwohnern.
Der Luftwaffenstützpunkt Schwesing bei Husum. Hier flogen im Januar mehrfach Drohnen unbekannter Herkunft über das Gelände. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, konnten sie nicht abgewehrt werden, auch nicht mit speziellen Störgeräten. In diesem Ausbildungszentrum für Luftabwehr lernen Soldaten, das Flugabwehrraketensystem Patriot zu bedienen. Seit längerem auch ukrainische Soldaten. Der Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums besorgt.
Man muss davon ausgehen, dass hier ganz gezielt Daten gesammelt werden, auch von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, die dann gegebenenfalls in der Ukraine gegen diese Personen eingesetzt werden können. Und es ist absolut kein Zustand, dass mitten in Deutschland so offene Spionage- und Sabotageaktionen ausgeführt werden.
In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. Im Verdacht steht oft Russland. Inzwischen sind es viele Orte, an denen Drohnen abgewehrt werden müssten. So der zuständige Kommandeur. Wie also dagegen vorgehen?
Je größer unser Mix ist an Fähigkeiten, um diese Drohne zu erfassen und vor allem den Drohnenpiloten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, nicht nur der Drohne habhaft zu werden, sondern auch des Drohnenpiloten. All das im Zusammenwirken mit der Polizei.
Der wirksame Schutz von Bundeswehrstandorten, gerade auch von denen mit ukrainischen Soldaten. Es gibt Handlungsbedarf für die kommende Regierung.
Im Kosovo haben die Menschen heute ein neues Parlament gewählt. Nachwahlbefragungen sehen die linksnationale Partei von Regierungschef Kurti vorn. Sie hatte die letzte Wahl vor 4 Jahren klar gewonnen. Seitdem fährt Kurti einen strikten Kurs gegen die serbische Minderheit. Der Kosovo liegt zwischen Serbien und Albanien. In dem Land mit knapp 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern leben überwiegend Kosovo-Albaner. Der Kosovo war früher eine serbische Provinz und hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Für 4 junge Kegelrobben in Schleswig-Holstein ging es heute zurück in die Nordsee. Sie wurden als erste Tiere der Saison im Wattenmeer ausgewildert. Als sie Ende vergangenen Jahres gefunden wurden, waren die sogenannten Heuler noch nicht in der Lage, allein zu überleben. Zusammen mit 26 Artgenossen wurden sie in der Seehundstation Friedrichskoog aufgezogen. Im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer entließ man sie jetzt ins Meer.
Zurück in die Freiheit, in den Nationalpark Wattenmeer und die Nordsee, nach mehr als 2 Monaten Aufzucht. Jetzt haben die 4 Kegelrobben ausreichend Gewicht, um ausgewildert zu werden. In die Seehundstation Friedrichskoog kamen die mutterlosen Tiere Ende November, Anfang Dezember von Helgoland. Sie waren erst 3 bis 5 Tage alt und hätten allein nicht überlebt.
Das sind alles Tiere, die als Heuler gekommen sind. Das ist bei den Kegelrobben für uns eher ungewöhnlich. In den ganzen letzten Jahren hatten wir deutlich mehr verletzte Tiere drin und weniger Heuler. Dieses Jahr war ein komplett anderes als die Jahre vorher. Sie sind zum Teil mit sehr geringen Gewichten gekommen. Auch das ist für Kegelrobbe ungewöhnlich.
Die Gründe dafür sind noch unklar. In den nächsten Wochen will die Seehundstation 26 weitere Jungtiere auswildern. Kegelrobben sind die größten Raubtiere Deutschlands, werden bis zu 300 Kilo schwer. Die meisten werden im Dezember geboren, vereinzelt noch bis in den Februar. In dieser Saison waren es an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste etwa 1000.
In der Fußball-Bundesliga bleibt RB Leipzig auf Champions-League-Kurs. Die Sachsen gewannen am Abend gegen Aufsteiger St. Pauli mit 2:0. Zuvor haben Kiel und Bochum im Abstiegskampf jeweils einen Befreiungsschlag verpasst. Die Partie endete 2:2 unentschieden.
Dieses Kellerduell hat reichlich Spuren hinterlassen. Es beginnt denkbar schlecht für die rot gekleideten Bochumer. Denn nach diesem Handspiel von Passler gibt's Elfmeter für Kiel. Skripski bringt Holstein bereits in der dritten Minute in Führung. Sein vierter Treffer in den vergangenen drei Spielen. Der Stürmer allerdings muss bereits Mitte der ersten Hälfte muskelverletzt runter. Die Gäste zeigen sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt, sind das bessere Team. Boadu mit dem verdienten Ausgleich in der 37. Minute. Kiel verunsichert, Bochum zielstrebig. Pass lag auf Boadu. Innerhalb von 123 Sekunden dreht der VfL die Partie. Doppelpack des Stürmers, der ebenfalls vorzeitig verletzt vom Platz muss. Nach dem Wechsel Holstein wieder mit einem Frühstart. Den Freistoß von Tolkien veredelt, setzt zum Ausgleich in der 53. Minute. Co-Produktion zweier Winterneuzugänge. Holtbys vermeintlicher Siegtreffer eine Viertelstunde vor Schluss wird nach Videobeweis von Schiri Zweier einkassiert. Der Torschütze selbst soll zuvor Kraus gefoult haben. So endet ein intensives Kellerduell genau wie das Hinspiel 2:2.
Die Tabelle, die Bayern auf Platz 1 mit 8 Punkten Vorsprung auf Leverkusen, dahinter Frankfurt, Leipzig auf Platz 4. Bremen ist 10. St. Pauli auf Platz 14, in der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und Schlusslicht Bochum. Auch am letzten Tag der Rennrodel-WM in Kanada hat das deutsche Team Medaillen gewonnen. Der Thüringer Max Langenhahn holte Gold im Einsitzer, Silber ging an Felix Loch. Und auch die Teamstaffel wurde ihrer Favoritenrolle gerecht.
Nächster deutscher Doppelerfolg. Die Männereinsitzer tun es den Frauen gleich. Max Langenhahn Weltmeister 2025, Felix Loch Vize-Weltmeister. Hier in Kanada hat Loch 2010 sein erstes Olympiagold geholt, wurde 2013 Weltmeister. Seine zwei starken Fahrten kann nur einer toppen. Max Langenhahn fährt zweimal Laufbestzeit, verteidigt seinen Titel mit mehr als einer Zehntelsekunde Vorsprung souverän. Sein zweites WM-Gold im Einsitzer, Bronze geht an Nico Gleischer aus Österreich. Deutscher Goldjubel auch in der abschließenden Teamstaffel. Julia Taubitz, die Doppelsitzer Orlamünder Gubitz sowie Max Langenhahn leisten eine super Vorarbeit für Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal. Das Duo macht es kurz vor dem Ziel nochmal spannend. Doch es reicht Gold vor Österreich und Kanada. Herausragend die deutsche WM-Bilanz. 7 Wettbewerbe, 5-mal Gold, 4-mal Silber, 3-mal Bronze.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 10. Februar.
In vielen Landesteilen setzt sich morgen das ruhige Hochdruckwetter fort. Das Tief über Frankreich gewinnt in den nächsten Tagen aber zunehmend an Einfluss. Heute Nacht zieht im Südwesten Regen auf. Gebietsweise fällt auch Schnee oder gefrierender Regen. Morgen breiten sich die dichten Wolken samt Regen und Schnee weiter auf den Südwesten und Westen aus. Sonst gibt es neben Wolken und Nebel auch Sonnenschein, am meisten im Osten. In der Nacht auf den ostfriesischen Inseln noch 3, im Erzgebirge bis zu minus 4 Grad. Morgen Höchstwerte von 0 Grad im Thüringer Wald bis 9 Grad am Neckar. Am Dienstag im Norden und Nordosten abseits von Nebel oft sonnig. Sonst gibt es viele Wolken, die gebietsweise Schnee oder Regen bringen und sich in den folgenden Tagen weiter nordostwärts ausbreiten.
Die Tagesthemen um 22.45 Uhr stehen ganz im Zeichen des Wahlkampfs. Julian Jarikasen interviewt den FDP-Spitzenkandidaten Christian Lindner. Und wir schauen, wie sich Olaf Scholz und Friedrich Merz im Duell geschlagen haben. Damit geht es hier im ersten Jahr gleich im Anschluss weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.